Du Jörg, wann kommt denn jetzt eigentlich die GDC-Doku?
Das steht doch schon von Anfang an fest, Anfang Mai.
Ja, aber Mai war doch schon.
Hab ich von diesem Jahr gesprochen?
Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Montagmorgen da draußen an den Empfangsgeräten und natürlich auch an dich, Jörg.
Was ist mit dir passiert? Du bist so euphorisch, sonst bist du immer so ein schlapper Lappenmontag. Ups.
Ja, man wird ja mal ein bisschen so tun dürfen, als wäre man motiviert.
Na gut, ausnahmsweise. Aber unser Scherz, oft beinhalten Scherze ja auch Wahres, ist unser Hauptthema heute, die GDC-Doku. Das ist ja auch ein großes Thema und steckt viel Arbeit dahinter. Da möchte ich euch updaten, ein wenig Abbitte leisten, weil es verschiebt sich dummerweise doch nochmal von Mitte Juni. Und auch erklären, warum kommt es dazu. Und euch aber auch sagen, was passiert denn jetzt so. Und es gibt auch ein paar schöne Neuigkeiten in jeder Beziehung für Altspender und noch Nichtspender und überhaupt jeden. Hast du denn schon gespendet?
Natürlich.
Ah, okay. Das werden wir überprüfen. wir haben natürlich auch eine Vorschau auf diese Woche und was wir so getrieben haben am Wochenende. Was hast du denn so getrieben am Wochenende?
Ach, nicht viel tatsächlich. Ein bisschen was gespielt habe ich. Und zwar habe ich Plague Tale ein bisschen weitergemacht. Da bin ich jetzt, lass mich lügen, ich glaube Kapitel 10 oder 11 sowas.
So oft, wie du schon darüber berichtet hast, scheinst du das ja nicht sehr lange am Stück auszuhalten, dieses Machwerk.
Nee, ich bin tatsächlich einfach nicht sehr lange am Stück in der Wohnung im Moment. Das ist eher so das Problem, weil es mir da in der Regel zu warm ist. Aber was auch noch dazu kommt, wenn ich dann daheim Videospielzeit betreibe, dann hat mich tatsächlich Katana Zero so ein bisschen mehr im Griff, weil es einfach so genau die Art Spiel ist, die ich mag. So schön pixelig und schnell und blutig und man neigt nach dem 13. Ableben an derselben Stelle beim selben Gegner dazu, die Switch an die Wand zu schmeißen, reißt sich dann aber doch zusammen und schafft den Abschnitt dann nach dem 27. Versuch. Also wirklich so ein ganz fantastisches kleines Indie-Spielchen, dieses Katana Zero mit super Musik. Ich finde die Pixeloptik, die ist halt wirklich richtig schön und kann das nur empfehlen. Also wer da ansatzweise auch mit so Hotline Miami-mäßig ein bisschen empfänglich für ist, greift's dazu, kostet nicht viel und macht wirklich einen Heidenspaß.
Ich habe nicht viel gespielt am Wochenende, was insoweit etwas schlecht ist, als ich euch ja eigentlich einen Jörg spielt nachher versprechen möchte. Ach, jetzt habe ich es verraten. Also ich muss mal gucken, was ich da dann überhaupt reinsetze. Oder ich muss diese Woche ganz viel spielen. Aber was ich auch nicht verraten kann, aber trotzdem tue, ist, ich habe ein bisschen in Judgment reingeschaut, aber wirklich nur kurz. Aber da das Embargo erst am Donnerstag abläuft, kann ich euch da jetzt leider noch nichts dazu sagen. Am Donnerstag wird unser Test kommen, unser Videotest von Benjamin übrigens, weil ich habe, wie gesagt, nur kurz reingeschaut. Zu diesem Spiel der Yakuza-Macher, was ich verraten darf, ist, es spielt in Tokio. Es sieht aus wie Yakuza, noch ein bisschen schöner und es spielt sich auch ganz ähnlich. Also das ist die eine Sache. Wer wie ich so ein bisschen darauf gehofft hat, dass es ein sehr ernsthaftes, dunkles, überhaupt nicht ausgeflipptes Werk werden wird. Nee, es wird schon vom Stil her eher wieder wie Yakuza sein. Also Minispiele, flippige Charaktere, übertriebene Kämpfe. Aber mehr sage ich nicht. Freut euch mal auf den Test von Benjamin. Aber ja, was ich so gespielt habe. Ja, ansonsten habe ich Flaschen wegbringen gespielt und andere Dinge. Ja, aber dann sind wir doch eigentlich schon mitten in der Vorschau. Wobei, nein, ich habe noch andere Dinge gespielt. Ich habe ein Real-Life-Update-Spiel gespielt. Und zwar habe ich im ganzen Haus unsere alten stählernen Lebendfallen für Mäuse. Und zwar, das sind ganz, also damit kannst du jemanden totwerfen. Also nicht nur die Maus, die drin hockt, die am wenigsten, sondern wenn du es jemand, das sind so recht massive Stahlblechkonstruktionen, die quasi so in die Ecke gestellt werden und dann nach links und rechts, also im 90-Grad-Winkel zueinander, also zwei Eingänge haben. Durch den Eingang läuft die vorwitzige oder auch um ihr Leben fürchtende, weil gerade von Jörg oder Katzen verfolgte Maus rein, eine Wippe hoch, und die Wippe geht runter, wenn sie dann drin ist, und geht auch nicht mehr, also geht sofort zurück, dann kommt die nicht mehr raus. Und dann kackt sie, bis man sie findet, da halt den Innenraum voll, isst die Erdnussbutter. Also wenn wir die Maus rechtzeitig finden und wenn sie noch nicht von der Katze verwundet worden ist, ist das eigentlich also das Paradies für so eine. Ah ja, die ist geschützt, aber die Katzen kommen garantiert nicht dran. Wobei es gibt so ein Guckfenster oben in diesen Lebenfallen, da können die Katzen dann interessiert reingucken. Machen sie aber nicht, weil Katzen sehen nicht so sehr gut und so in was Dunkles hineingucken ist nicht so ihre große Leistung. Da riechen sie besser oder fühlen mit ihren Barthaaren. Und dann findet man die, dann macht man auf, ohne von der Maus gebissen zu werden möglicherweise, und entlässt die Maus, die dann da rausspringt und weghoppelt. Und die habe ich jetzt ersetzt. Warum? Weil die Dinger sind massiv, also die kannst nicht verstecken, also die sieht man einfach, und die sind schwer zu reinigen, also selbst mit einem Wasserstrahl und so, wenn die jetzt wie bei uns seit ein, zwei Jahren in, die halten 100 Jahre, aber die, ich werde sie auch mal aufheben, nicht wegwerfen oder so, aber also die kriegst nicht so richtig sauber irgendwie, also selbst wenn du sie polierst, die ist schwer zu sagen, ist halt Stahlblech und naja, und was ich jetzt gekauft habe, sind weitere 6 Fallen des Geheimwaffentyps, den ich schon einige Zeit einsetze. Das sind so enge, durchsichtige Plastikteile, auch mit einer Wippe am Anfang, aber eine, die dann quasi einfach keine Wippe, sondern die gehen auf eine Wippe, und dadurch wird quasi durch Federkraft eine Tür gefatzt, bombardiert, geschnellt, wie auch immer. Also wie praktisch bei einer Armbrust oder bei einem Katapult drückst du die Tür nach unten gegen eine kleine Halterung, und diese Halterung wird durch die Wippe ein wenig hochgehoben, und dadurch hält sie nicht mehr und die Tür schnellt nach oben. Die Dinger sind vielleicht ein Drittel so groß insgesamt wie die Stahlteile, sind so bräunlich durchsichtig und fallen dadurch wesentlich weniger auf, und du kannst sie auch überall runterschieben und so weiter. Okay. Und davon habe ich eben 6 noch gekauft. Das Interessante war, bislang hatte ich 2 gekauft. Ist das für irgendjemand interessant? Ja, du guckst schon relativ glasig, muss ich sagen.
Ich bin gerade am Überlegen, ob die Viecher diese Plastikteile dann durchnagen oder nicht. Das stelle ich mir jetzt problematisch vor.
Nee, schaffen sie nicht. Okay. Das ist Hartplastik. Wobei, also berechtigter Einwand, sehr gut. Was die Viecher schaffen, ist zum Beispiel, sich durch auch ziemlich widerstandsfähige so Trockennahrungsbehältnisse durchzunagen, also durch so Tüten, und das nicht einfach Tüten, das ist so isoliert und so mit Alubeschichtung auch und alles, und da beißen die sich durch. Also das ist ganz erstaunlich. Also wir haben eine Zeit lang so sündteures, war es schwedisches oder kanadisches Trockenfutter gekauft in so riesen Packs, da kosten dann 10 Kilo irgendwie 50 Euro oder so oder 75, also ganz, ganz wirklich teuer. Und oder 5 Kilo, also wer auch, der weiß, was ich meine, ich komme gerade nur auf den Namen nicht, sind dann in so riesen Teilen drin, also kriegst kaum, und da haben wir schon eine Maus drin gefunden, die sich da offensichtlich durchgenagt hatte und sich dann ein schönes Leben mit dem Katzenfutter gemacht hat. Naja, genau, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe jetzt theoretisch 8 von diesen alten Fallen. Weder finde ich alle 5 von den alten großen Fallen. Da habe ich bislang nur 3 gefunden. obwohl sie ja angeblich so unübersehbar sind, wobei ich habe es im Keller noch nicht gut noch habe ich beide der kleinen Fallen gefunden, sondern nur eine. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Dinger sind. Ich habe jetzt nicht das ganze Haus durchsucht, also, aber es gibt halt, wo stellst du die Dinger auf? An irgendwelchen Flecken, wo sich Mäuse verstecken. Das ist halt unter Kommoden, in Winkeln, unterm Sofa. Jedenfalls habe ich jetzt am Samstag, wer mitrechnet, 3 der alten entfernt und 7 neue aufgestellt, inklusive der einen alten, die ich wiedergefunden habe. Überall brav Erdnussbutter reingeschmiert. Meine Kinder waren ganz traurig, weil sie dachten, das ist für sie. Da habe ich gesagt, nee, das war schon immer die Erdnussbutter für die Mäuse. Oh, okay. Aber ich benutze jeden Löffel nur einmal, keine Angst. Und habe die jetzt deponiert und habe jetzt quasi ein Upgrade gemacht. Also aktuell sollten die anderen Fallen nicht geklaut worden sein, ist das Haus langer von
9
Fallen geschützt. 10 Fallen. 2 der alten massiven, wo ich nur 3 bislang entsorgt habe. Und dazu 7 neue. Und 6 neue und eine alte macht 9 Fallen geschützt. Ja, und Haupteintrittspunkt ist das Wohnzimmer, da stehen die meisten Fallen. Anyway, ich entschuldige mich für alle, denen ich jetzt die ganze Woche verdorben habe durch meine längere Abhandlung. Lasst uns zur Vorschau kommen. Ja, und da habt ihr schon etwas gerade im Ohr, nämlich den Momoka.
Doch natürlich haben wir noch mehr in petto und zwar noch ein paar Berichte und auch Videos vom Benjamin von der E3 2019. Der konnte ja bei einigen Terminen capturen und das werden wir euch die Woche peu à peu in Videoform kredenzen.
Ja, wobei, also wir wissen schlicht noch nicht, was er uns da liefern wird. Es ist halt, ja, er ist jetzt erst am Wochenende zurückgekehrt und das werden wir jetzt klären. Berichte gab es jetzt schon auch wieder und wird bestimmt noch die ein oder andere News geben, aber vor allem gibt es jetzt, ich sag mal, Größenordnung 3 bis 5 Spielevideos von der E3 diese Woche, vielleicht auch noch Anfang nächster, damit sich der Besuch auch so richtig gelohnt hat für Benjamin, euch und uns. Also eine Triple-Win-Situation. Und dann wird es morgen etwas geben, was in engem Zusammenhang mit der GDC-Doku steht. Aber nicht die GDC-Doku, noch lange nicht. Aber dazu komme ich ja noch. Und dann gibt's eben am Donnerstag den erwähnten Test von Judgment. Und es ist auch nochmal so ein Und, wo ich einfach noch nicht die Infos habe. Es könnte auch noch einen Test vom Hagen geben zu, du musst mich korrigieren, komplizierter Titel, Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, joined and performed by Zelda, richtig?
Knapp. Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda müsste es sein, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Okay, aber auf jeden Fall Cadence of Hyrule davor. Das ist ein Roguelike-Tanz-Rhythmus-Kampfspiel. Schwer zu beschreiben, aber wie gesagt, vielleicht gibt es den Test auch nicht, weil ich noch keine Info von Hagen habe. Wenn, dann kommt es auch so gegen Wochenende eher. Donnerstag, wie gesagt, Judgment. Und dann soll es auch noch ein Jörg spielt geben, auch wahrscheinlich eher Ende der Woche. Ja, also trotz der sommerlichen Temperaturen und dass die ersten von euch wahrscheinlich schon in die innere Sommerferien langsam abwandern, gibt ja die ersten Bundesländer diesen Anfang Juli, glaube ich, schon dabei.
Ja, stimmt.
Es ist ja nicht mehr so lange hin. Bei uns gibt's weiter Material. Gut. Dann zur GDC-Doku. Nachdem ich schon geschafft habe, über Mäuse 10 Minuten zu monologisieren, kannst du jetzt eigentlich heimgehen oder zumindest was Sinnvolles machen.
War nett, ciao.
Aber wir haben auch noch User-Fragen, wohlgemerkt. Also ich mach's mal, weil auch nicht jeder von euch natürlich die GDC-Doku interessant findet. Ich mach's mal so kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig. Also, GDC-Doku, was ist das, warum ist das und warum gibt's das noch nicht? Also, im Anfang März habe ich beschlossen, eine GDC-Doku-Crowdfunding-Aktion zu machen. Die lief auch sehr erfolgreich, hat etwas über 9.000 Euro Umsatz in die Kassen gespült und wurde auch kurz danach im Wesentlichen schon umgesetzt, also geplant und gefilmt. Dummerweise sind das nur zwei der drei Phasen. Und da die Phase 1 und 2 erfolgreicher war als erst gedacht, denn statt der 5 oder 6 ursprünglich in Aussicht gestellten und für möglich gehaltenen Interviews, habe ich tatsächlich volle 10 heimgebracht und alles Spannende mit spannenden Leuten. Also allein von daher ist es schon mal etwas mehr Material. Ich habe auch sonst viel Stoff produziert, auch durchaus mehr als gedacht. Und das ist einfach... hat mich insgesamt ein wenig überrascht, wie viel ich da wirklich heimgebracht habe. Mal so als Richtwert, die GDC-Doku hat etwa in Gigabyte gerechnet 60% des Umfangs der ganzen Japan-Dokus. Liegt aber zum großen Teil daran, dass einfach alle Interviews mit drei Kameras in 4K 60 aufgenommen worden sind. Also ja, nur damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Ja, das ist so das eine. Das zweite ist, sage ich ganz ehrlich, ich bin im April und Mai einfach nicht dazu gekommen, mich da mal am Stück dran zu setzen. Das ist auch schon der Hauptgrund eigentlich, weil ich habe da zwar immer wieder was gemacht, aber das waren dann letzten Endes Vorarbeiten. Auch hier mal als Richtwert, so ein Interview, das in der Regel so 30, 40, vielleicht 50 Minuten brutto lang ist, das muss eingelesen werden, synchronisiert, die 4 Tonspuren und 3 Videospuren. Es muss farb angepasst werden und das ist, wenn es wirklich keine Fehler hat. Jetzt habe ich aber einige Videos, wo entweder es beim Audio oder beim Bild oder bei einem der Bilder oder auch bei zweien Probleme gab und dann muss ich da Zeit investieren, um das nachträglich möglichst wieder hinzubiegen. Warum muss ich das? Naja, weil ich ja jetzt noch nicht weiß, was am Ende in der Doku drin sein wird, denn natürlich kommen von jeder dieser 30 Minuten kommen maximal 2 bis 3 dann in der Doku vor, aber das weiß ich ja vorher nicht. Und wenn ich dann während dem Zusammenschneiden anfange, einzelne Dinge anzupassen und dann merke ich, ach, ist nämlich doch noch die Aussage, das führt in den hellen Wahnsinn. Darum muss ich es gleich gescheit machen, zumindest für die Hauptkamera und den Hauptton. Aber ich habe jetzt mittlerweile mich entschlossen, es wäre doch schade, wenn ich diese echt teilweise richtig schönen Interviews, die es so auch selten gibt, weil ganz selten Leute einfach so zu ihrer Vergangenheit, die es ja letzten Endes auch ist, befragt werden. Meistens geht es konkret um ein Spiel oder um eine Firma oder irgendetwas. Es wäre doch jammerschade, wenn ich diese teilweise echt fantastischen Interviews habe und dann werden die, wie angekündigt, quasi ungeschnitten veröffentlicht. Sondern ich mache mir da mehr Mühe. Ich schneide jedes einzelne dieser 10 Einzelinterviews mit Liebe. Das heißt, es werden verschiedene Kameraperspektiven benutzt. Der Ton ist generell so gut, ich ihn halt hinkriege. Das Bild ist so gut, wie ich es hinkriege. Und es werden halt auch, ja, sag ich mal, Sprechfehler oder Redundanzen oder wenn ich eine Minute lang was frage und jetzt merke ich aber im Prinzip war die Frage die erste 10 Sekunden und die letzten 5, dann mache ich das in einer Art und Weise, wie es quasi geeignet ist, euch Lebenszeit zu schonen und gleichzeitig das Interview besser wirken zu lassen. Und das kostet Zeit, also auch mehr Zeit, als würde ich mich jetzt nur um die Hauptkamera für die möglichen Excerpts, dann für die eigentliche Doku kümmern. Und zwar dauert das gut einen Tag pro Einzelvideo. Das könnt ihr mal kurz nachrechnen. Und es ist kein Witz. Und meine Tage sind nicht unbedingt nur 8 Stunden, sage ich auch vorsichtig dazu. Wobei jetzt mittlerweile habe ich mir auch einen Workflow erarbeitet, wo das schneller geht. Ich bin auch fast mit allen durch mittlerweile. Aber also rechnet einfach mal 10 Rohinterviews gleich 10 Tage. Und ich war so wahnsinnig und dachte, der Gesamtaufwand liegt etwa so bei 8, 9 Tagen. Also das sind so die Gründe, aber ich will das gescheit machen und das wird auch gescheit. Ich habe jetzt erstmals fast eine Woche Arbeitszeit reinstecken können am Stück und prompt habe ich von 10% mich auf 50% oder so gesteigert in der Erfüllung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Doku wird nicht Mitte Juni, das wäre jetzt gerade allerhöchste Zeit, erscheinen, sondern im Laufe des Juli. Ich sag auch bewusst nicht Mitte Juli oder sowas oder Anfang Juli. Ich möchte das gescheit machen. Es gibt auch noch ein paar andere Komplikationen und zwar fehlt es mir an Material der alten GDCs und dummerweise stellt sich die Messegesellschaft, die mir ja ihre zweithöchste Figur da vor die Kamera gesetzt hat für ein Interview, stellt sich wirklich, ich kann das nicht anders sagen, als saudämlich an. Die wollen da einfach überhaupt keinen Support leisten. Und ich kann nicht einfach irgendwas nehmen. Das heißt, ich habe schon ein, zwei Ideen, wie ich trotzdem an altes Material komme, aber es ist echt schwierig. Notfalls muss ich neu gefilmtes Material nehmen, aber das wirkt halt blöd. Also man hört die Leute über 1988 reden. Ja, Problem ist natürlich bei 1988, ich habe jeden einzelnen Interviewpartner gefragt, hast du noch Material von diesen ersten Messen? Manchmal haben sie ein, zwei Bilder, die habe ich auch mittlerweile, aber die haben kein Videomaterial. Warum? Damals war Video wirklich noch was Besonderes. Da hatte nicht jedes Smartphone eine Videofunktion. Und das ist so ein bisschen eins der, sag ich mal, inhaltlichen Probleme, die ich jetzt hoffe, endlich zu lösen. Genau. Hund, Katze, Maus. Aber summa summarum, die wird gut. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe schönes Material. Ich habe jetzt, auch da hat die Verzögerung einen Vorteil, ich habe jetzt von einem User namens Danny Wild, der zwischenzeitlich in San Francisco war, hat sich natürlich mit mir abgesprochen. Ich habe ihm da auch eine und so diesen Osmo Pocket da, den wir extra gekauft hatten, habe ich ihm auch ausgeliehen dafür. Der hat ganz fantastische Aufnahmen noch von San Francisco beigebracht, unter anderem von der Golden Gate Bridge. Und diese Aufnahmen werden die werden auch in der Doku dann am Ende 2 Minuten ausmachen maximal. Aber das wird die Doku nochmal verbessern. Ich freue mich richtig drauf. Dieses Material gesichtet habe ich schon, also vorgesichtet, dann da einbauen zu können. Wunderbar. So, und jetzt habe ich mir überlegt, naja, wenn sich das doch nochmal einen Monat verschiebt ungefähr. Also im Juli wird das Ding erscheinen. Also wenn ich lebe noch Ende Juli, dann wird Ende Juli diese, das sage ich einfach, weil ich habe jetzt A, Zeit, ich bin dran. Aber um die Wartezeit nicht zu lange werden zu lassen, habe ich mich entschlossen, eines, vielleicht kommt auch noch ein zweites bis dahin, der Einzelinterviews doch vorab schon zu bringen. Warum? Wie gesagt, die sind fast alle fertig. Ich könnte jetzt alle bringen, aber es will ich nicht aus, sage ich mal, künstlerischen Gründen, weil ich will ja, dass ihr in der Doku von Aussagen hoffentlich auch mal überrascht werdet oder sie zum ersten Mal zumindest hört. Und ich will nicht, dass ihr, wenn ihr die Doku seht, das Gefühl habt, das kenne ich alles schon. Ja. Aber ich denke, ein oder zwei Interviews, die kann man vorab bringen. Und die bringe ich für die 50-Euro-Spender schon mal vorab. Jetzt ist aber natürlich mir nicht unbekannt geblieben, dass diese 50 Euro für einige von euch einfach zu viel des Guten waren für eine Doku. Und man konnte ja auch beim ursprünglichen Spend noch gar nicht wissen, dass ich da wirklich mit 10, was eine echte, wir reden da über von gut 5 Stunden Gesamtspielzeit, nach dem Schnitt wohlgemerkt. Also da ist echt hammermäßig viel, oder ja, sagen wir mal, ich möchte, ja, danach sind es 5 Minuten mehr, sagen wir mal, rund 5 Stunden Einzelinterviews geschnitten und wirklich spannende Sachen dabei. Das konnte man ja damals noch gar nicht wissen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Also es hat auch Kritik gegeben. Ich kann mich auch an ein, zwei User wirklich an die Usernamen erinnern, die das kritisiert haben, dass ich erst die 25-Euro-Stufe für die 4K gesetzt habe und dann die 50 Euro für diese Einzelinterviews, die wohlgemerkt damals noch nicht die Qualität hatten und die Zahl, wie sie sie jetzt effektiv haben werden. Das hat sich jetzt erst so entwickelt. Und darum habe ich mir gedacht, führen wir noch eine weitere Stufe ein für Leute, die zwar an den Einzelinterviews interessiert sind, aber nicht an dem 4K. Ich will es aber auch nicht, dass sich die Leute, die 50 Euro genommen haben, verarscht fühlen. Und darum habe ich als Mittelwert, habe ich jetzt ermittelt, in einer langen Findungsphase mit mir selbst, dass wir für 35 Euro eine Zwischenstufe einziehen, wo man alle Einzelinterviews bekommt, diese 10 Stück. Ich habe immer noch auch ein Goodie für die 5, aber eben nur in Full HD. Okay. Also du kannst dir damit nicht jetzt auf einmal noch die 4K erschleichen. So, und wer möchte, wer neu einsteigen möchte, kann das ab sofort tun. Wer schon 5 oder 10 oder 25 Euro investiert hat, kann einfach durch die Differenz auf die 35 Euro kommen und sieht auch die Einzelinterviews. Wer von den 50 Euro Usern jetzt in diesem Moment denkt, sag mal, was soll denn das? Ich habe wirklich vor allem wegen dem zahle ich 15 Euro zurück, muss ich nur bei mir melden. Ja, also das finde ich eine faire Lösung. 35 Euro mag immer noch nach viel klingen, aber wohlgemerkt, ihr kriegt da wirklich Interviews, die kriegt ihr sonst nicht zu sehen. Also da ist nicht jedes super. Viele behandeln die GDC natürlich schwerpunktmäßig, aber es gibt einige, da ist genauso viel zum persönlichen Werdegang oder zu früheren Zeiten drin wie zur eigentlichen GDC. Und das sind echt spannende Sachen. Und die könnt ihr euch jetzt nachträglich noch sichern per Late Bird. Aber Late Bird soll ja auch Late Bird sein. Ich hoffe, dass nur 50% der Zuhörer so glasige Augen haben wie mein sogenannter Co-Moderator, der nichts mehr sagen darf, sorry. Und darum könnt ihr nicht mehr ab 5 Euro einsteigen. Das geht nicht mehr. Also der neue Minimumwert sind 10 Euro. Ich habe mir überlegt, die beiden Japan-Dokus auch generell es zu verteuern, aber dann habe ich mir überlegt, komm, wer jetzt noch einsteigt, weil die Doku, und das gab es ja auch als Unterschied zu Japan von Anfang an, die eigentliche Doku ist ja frei, die wird nur mit Zeitverzögerung erscheinen, das heißt dann halt irgendwann im August. Ich möchte jetzt nicht noch künstlich das verkomplizieren. Die 5 Euro gibt's nicht mehr, also wer es verpasst hat oder gezögert hat, der hat halt jetzt Pech gehabt, der muss jetzt 10 Euro zahlen, aber für die 10 Euro kriegt er die Doku sofort, kriegt das Making-of und hat das insgesamt noch unterstützt. Kann auch noch sich nachträglich die Galerien anschauen, ist ja auch noch enthalten. Mhm. Aber ansonsten zählt der bisherige Balken quasi einfach weiter. So kann man es zusammenfassen. Übrigens, wer jetzt sagt, er möchte aber jetzt dennoch gerne 4K haben, wie kriegt er 4K? Gilt weiterhin 25 Euro. Okay. Wer 4K und Interviews in 4K haben will, der muss leider Gottes nach wie vor 50 Euro erreichen. Also da hat sich nichts geändert. Ja. Wäre auch echt unfair den bisherigen 50 Euro Spendern gegenüber. Ich weiß, es hat es außer mir kein Mensch kapiert und das liegt allein an mir, meiner unbeholfenen Vortragsart.
Ich bin halbwegs mitgekommen.
Okay. Na, du bist natürlich auch super schlau und guckst auf meinen Sprechzettel, wo ich das alles notiert habe. Aber ich schreibe das auch nochmal zusammen oder hab's vielleicht auch jetzt schon, wenn ihr das hört, zusammengeschrieben zum Nachlesen. Gut. Monolog Ende.
Gut.
Dafür musst du jetzt alle User-Fragen beantworten.
Okay, ich versuch's. Fangen wir mal an mit Soka. Und zwar geht's ums Thema Super Mario Maker 2 SDK. Eventuell mit User-Levels oder eher ein Twitch-Abend mit Community-Kreationen. Also Twitch-Abend stelle ich mir tendenziell eher schwer vor für eine SDK, ne? Also außer macht so eine Stunde mit User-Levels, wäre vielleicht sogar eine Überlegung.
Ich glaube, er meint entweder oder, oder?
Ach so, ja gut. Dann fände ich tatsächlich den Twitch-Abend fast netter, glaube ich, mit Community-Kreationen. Also ist natürlich auch immer die Frage, welche Güte die dann hat, aber ich glaube, unsere User, da gibt es mit Sicherheit welche, die da was gebastelt bekommen.
Also den Twitch-Abend mit Community-Kreation finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee, weil man kann ja, glaube ich, Sachen gezielt mit so einer ID runterladen. Also das würde ich anfangen müssen, der nette Level von so und so. SDK, ich habe bei Heinrich schon vorgefühlt, ist die Begeisterung sehr gering. Und das Dumme ist bei einer SDK, es hat schon einen Story-Modus, aber da kann man die Levels relativ frei auswählen. Ich sag's mal so, ich habe es natürlich auch schon gespielt bei diesem Nintendo-Event. Also vielleicht nächste Woche kommt es ja raus, du und Christoph zusammen, also als Idee. Dann, ihr habt es nur beide noch nicht gespielt. Und Twitch, gucken wir mal, warum nicht auch beides sogar? Aber jetzt, es ist kein Versprechen oder so, einfach, ich habe laut nachgedacht. So.
Die nächste Frage von A. Köhn. Was ist das älteste Computerspiel, an dem ihr noch so richtig Spaß habt? Das dürfte bei mir wahrscheinlich Super Mario Kart auf dem SNES sein.
kann ich sofort mit Pirates beantworten, weil ich es jetzt erst für sowohl Retro-Gamer-Sonderheft als auch den schon erschienenen neuen Spieleveteranen-Podcast gespielt habe. Macht echt noch richtig Spaß. Also ohne dieses, ja, so mal 10 Minuten oder mit nostalgischer Brille. Und dann gibt es andere Spiele, die mich auch bass enttäuschen nach vielen Jahren, weil ich sie nie wieder gespielt hatte und sie anders in Erinnerung hatte. Aber Pirates oder auch Mule funktioniert noch genauso wie damals. Wobei es ein bisschen zu langsam jetzt heutzutage wirkt. Aber das kann man immer noch spielen. Und auch andere. Aber ich nenne einfach mal Pirates. Ob das älteste ist. Elite zum Beispiel ist so eine Sache. Das ist älter als Pirates. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das doch sehr dröge und repetitiv ist. Aber nee, Pirates auf jeden Fall.
Dann geht es weiter mit Kritzo. Lohnt es sich eigentlich weiterhin, das Feedback-Forum für Bug-Hinweise zu nutzen oder liest die wirklich fast keiner? Keine Antwort im Forum wäre mir ja egal, wenn ich weiß, dass es jemand auf dem Schirm hat oder einfach verbessert wird.
Ja, das ist halt eine dieser Fragen, die letzten Endes ein Aufmerksamkeitszeichen sind für die eigene Kritik. Könnt ihr gerne so machen. Ich fände es super, wenn ihr User-Fragen stellt. Also außer sie ist ernst gemeint, dann tue ich dir gerade Unrecht, Kritzo. Aber es wirkt für mich so ein bisschen in die Richtung, dass du uns eigentlich sagen willst, Leute, schau doch endlich mal wieder in das Feedback-Forum. Ich muss doch ehrlich sagen, ja, da das ist von uns vernachlässigt worden. Ehrlich gesagt geht es auch ein bisschen an die Moderatoren, die eigentlich so ein bisschen auch die Aufgabe haben, auf Sachen im Forum hinzuweisen. Ich will aber gar nicht die Schuld abschieben und nehmen das jetzt einfach mal zum Anlass, ob wir da nicht wieder häufiger reingucken können. Woran sich leider nichts ändert, Kritzo und alle, die zuhören, wir sind immer noch mit den Überweisungen beschäftigt, wenn programmiert wird, um da noch Sachen fein zu tun. Wir wollen immer noch die Einzelzahlungen auch zum Beispiel von Crowdfundings ermöglichen und wir müssen Sachen abschließen und wir können nicht wieder neue Fässer aufmachen. Das einfach mal vorausgeschickt. Gut, dann frage ich jetzt die Elrod-Frage, weil sie an dich geht. Dennis, bist du eigentlich durch mit Sekiro? Oder hast du es beiseite gelegt? Wenn ja, war der Schwierigkeitsgrad ausschlaggebend, du kleiner Loser? Ich ringe angesichts des tollen Szenarios immer noch mit einem Kauf, trotz wenig Übung in dieser Richtung.
Es liegt gerade tatsächlich auf der Seite, weil ich kann es nicht mal genau definieren, weil ich habe nicht irgendwie aufgehört oder es temporär pausiert, weil ich irgendwie gerade an der Stelle nicht weitergekommen bin oder so, sondern ich erinnere mich noch ziemlich lebhaft an eben die letzte Szene, die ich gespielt habe und da bin ich wirklich gut vorangekommen und habe gerade ein neues Gebiet erschlossen und irgendwie, da ist mir, glaube ich, irgendwas reingerätscht, irgendein anderes Spiel. Ich glaube, Division 2 dürfte es gewesen sein. Und auf jeden Fall, irgendwie ist es dann eingeschlafen und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, ich hätte eigentlich Bock weiterzuspielen, aber so das Sekiro ist ja auch was, da braucht man halt ein bisschen Übung für. Und naja, wenn ich da jetzt dann halt einfach so an der Stelle wieder reingehe, werde ich wahrscheinlich furchtbar die Hucke voll kriegen. Dementsprechend, ich müsste mir da mal so 2-3 Abende in Ruhe nehmen und dann würde ich da weitermachen. Aber um deine Frage zu beantworten, gerade eben liegt's auf Halde und nein, nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad.
Dann fragt VGamer85.
Gibt oder gab es was Neues zum Thema Gronkh besucht Gamers Global? Letztes Jahr oder so war ja Jörg und Heinrich im Podcast von Gronkh.
Ich wüsste nicht, was es da Neues geben sollte. Das war nie geplant. Was aber natürlich der Fall war, dass Gronkh beim Spieleveteranen-Podcast war und die Spieleveteranen bei Gronkh. Also das ist längst gegessen. Und ansonsten, also schlägt sich Gronkh nicht darum, zu Gamers Global oder sonst irgendwie hinzukommen. Also ja, da liegt nichts an. Wäre natürlich ein gern gesehener Gast, weil es ein netter Kerl ist und weil immer die Hoffnung besteht, dass er dann eine Promille seiner User mit. Aber übrigens, so Sachen passieren nicht. Also, das ist, also das schmutzige Geheimnis von Social Media und solchen Geschichten ist. Da hast du das gelesen, da diese eine Influencerin mit über 2 Millionen YouTube-Abonnenten oder eine Instagram-Abonnenten, die es nicht geschafft hat, 30 T-Shirts zu verkaufen, was sie aber gebraucht hätte, damit die Firma, die eine Kollektion mit ihr machen wollte, das quasi, also 2 Millionen Instagram-Follower Wars haben sich nicht in 30 oder 36 Echtweltverkäufe umsetzen lassen. Und das ist halt auch immer, was ich gerne den Firmen sage, ihr seid ja so klein und so weiter, sage ich, ja, aber wir haben geile User. Also nicht, dass ihr auf irgendwas geil seid, also auf Spiele natürlich, aber, oh Gott, ich muss aufpassen, oder auf Hilfe. Nein, aber wir haben wenige User, aber sehr hochwertige, kaufkräftige User im Schnitt. Und also ich würde mal sagen, wenn wir eine Gamers Global Kollektion mit Tassen oder T-Shirts machen, würden wir 30 wegbekommen. Aber diese, ich habe einen Namen schon wieder vergessen, Aya oder irgendwas, die hat es nicht mit ihren über 2 Millionen, und das hat sie auch selbst erzählt, wohlgemerkt, hat es nicht geschafft, ihre Kollektion da, also 36 oder 32 Stück zu verscherbeln bei 2 Millionen Usern. Gut, ich habe es ehrlich gesagt, dass die Kollektion, das T-Shirt oder was immer das war, nicht gesehen. Vielleicht war es auch potthässlich, aber also so rein nach der Zufallszahlen-Theorie müssten von 2 Millionen Leuten noch ein paar auf den Bestellklick klicken. Also ja, und was ich nur sagen wollte, also glaubt auch nicht nur, weil mein Gronkh bei den Spieleveteranen war und umgekehrt, sind dann die Spieleveteranenzahlen explodiert. Solche Sachen passieren normalerweise nicht. Ja, das ist eher stetiges Rühren hüllt den Stein so ein bisschen. Und da bin ich eh ein Social Media Loser, was das anbelangt. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. So, Klaus fragt:
Habt ihr schon mal überlegt, ob es nicht besser wäre, für jede einzelne SDK extra Aufnahmen der Spieler aufzunehmen, um aus diesem Fundus dann das Teaserbild zu gestalten? Aktuell nehmt ihr offenbar immer Bilder aus der SDK selber, was okay-ish ist, aber Luft nach oben lässt.
Ja, aber du denkst da zu kompliziert. In aller Regel, wenn wir es nicht vergessen, lächeln wir einfach am Anfang der SDK in die Kamera und dieses Bild wird genommen. Und manchmal vergessen wir es oder das Lächeln sieht eher nach kleiner Kinderschänder aus und dann nehmen wir das nicht. Und vielleicht hat der schneidende Kollege auch nicht immer das beste Händchen. Also ich habe mich in den vergangenen 10 Jahren auch schon 1-2 Mal wirklich kräftig aufgeregt, was für ein beschissenes aus meiner Sicht Foto von Heinrich oder mir da benutzt worden ist. Aber also prinzipiell machen wir das natürlich. Das dauert 1 Sekunde, man macht das am Anfang der Aufnahme und fertig ist der Käse.
Weiter geht's mit der ersten von 2 Userfragen von Qbert. Könnt ihr die Neuordnung der Checks bitte weit oben auf die To-Do-Liste packen? Damit meint er, glaube ich, dass wir halt die Checks also nicht mehr so aufdröseln in Indie, PSN und so weiter, sondern dass wir einfach eine Überkategorie Checks haben und fertig.
Lieber Qbert, das ist schon weit oben auf der Prio-Liste.
Frage 2 von Qbert. Ihr wolltet mal unter exklusiv einen Eintrag User-Galerien machen. Ein Sammelbecken für die DU-Galerien, Mavericks, Neuvorstellungen des Monats, Spielplätze, Loot und so weiter. Denkt ihr da noch dran?
Qbert, das ist weit oben in der Prio.
Und die letzte Frage von Lobo 1980. Beim Lesen bei den Neuigkeiten in der Switch ist mir am 8. Juni das Video von Gamers Global aufgefallen.
We are the champions, my friend.
Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Ja, da wissen tatsächlich Platin-User mehr, weil denen habe ich es schon geschrieben. Euch schreibe ich das, wenn wir es auch bei uns bringen. Ich denke, diese Woche irgendwann. Aber ist natürlich kein Geheimnis. Ich sage es gerne. Das ist eine offizielle Kooperation, wo wir auch echt stolz waren, also ohne Scheiß, als das am Wochenende, also jetzt schon vorheriges Wochenende, auf unseren Switches gesehen haben. Also der erste war, glaube ich, der Christoph, der hat es gleich dann ein Foto gemacht und rumgeschickt. Das ist einfach ein Video, das haben wir für Nintendo hergestellt, Auftrag von Nintendo. Nintendo hat uns auch die Spiele gesagt, die sie gerne drin hätten. Wir haben dann eins ausgetauscht, das wurde auch akzeptiert. Wir haben die Texte geschrieben, selbst vertont und so weiter. Und es gab die eine Auflage, dass wir nicht wertend, also weder das Spiel ist scheiße noch das Spiel ist gut, kauft's euch quasi machen. Oder auch sonst, die wollten es eher neutral beschrieben haben, als da irgendwelche allzu viele Adjektive zu bekommen. Es ist also eine Auftragsarbeit, die uns hoffentlich mehr Sichtbarkeit bringt und die uns auch Geld bringt. Also Nintendo bezahlt uns quasi für die Arbeitsleistung. Es ist aber faktisch dann das Video von Nintendo. Ja, so ist das gelaufen und so wird es auch noch 3-mal weiterlaufen. Dann endet der Vertrag. Ich hoffe, er kann fortgesetzt werden, weil wenn das regelmäßig käme, wäre das gutes Zusatzgeld für uns, das wir gebrauchen können. Ja, aber schön, dass es dir aufgefallen ist und wie gesagt, bei uns wird es auch nochmal, wenn es veröffentlicht wird, dann auch genau, was ich gerade gesagt habe, geschrieben.
Jo, dann Userfragen vorbei. Hast du noch was oder heißt das auch Momoka vorbei?
Das heißt auch Momoka vorbei. Habt eine schöne Woche, viel Spaß mit unseren Inhalten und wir hören uns spätestens wieder in einer Woche. Bis dann.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.